SRF 2 Kultur.
Lisa Feldmann geht. Lange Jahre hat sie die Schweizer Frauenzeitschrift Annabelle geleitet und sie hat das Blatt mit gesellschaftspolitischen Themen auf Kurs gehalten. So hat sich die Annabelle unter anderem unmissverständlich eingesetzt gegen Armeewaffen zu Hause und für eine Frauenquote. Seit vor 2 Wochen bekannt wurde, dass Lisa Feldmann die Annabelle verlässt, wird über die Gründe gemutmaßt. Von einem Politverbot für die Annabelle berichtete die NZZ am Sonntag. Tamedia-Verleger Pietro Supino habe den gesellschaftspolitischen Kurs nicht gutiert. Meine Kollegin Elinor Landmann hat die Chefredaktorin zu ihrem Abgang befragt.
Lisa Feldmann, Sie sind Chefredaktorin von Annabelle. Ihr angekündigter Abgang, der wirft Wellen. In einer Medienmitteilung jetzt stellen Sie sich mit dem TH-Media-Verleger Pietro Supino klar gegen die Mutmaßungen und die Gründe über Ihren Abgang. Sie betonen beide, die Annabelle sei frei gewesen in Themenwahl und Gewichtung und auch das gesellschaftspolitische Engagement für Frauenthemen, die gehören einfach zu Annabelle. Gibt es gar keine Differenzen zwischen Ihnen und dem Verleger über die Ausrichtung dieser Frauenzeitschrift?
Nein, die gibt es nicht. Es gab eine, die haben wir aber ausgeräumt, das war irgendwann im letzten Jahr. Es gab jetzt eine unglückliche Verkettung von irgendwelchen Politgründen, unabhängigen Entscheidungen nach Berlin zu gehen und dieser Tatsache, dass da irgendwas gemutmaßt wurde. Ich wurde interviewt und kurz danach wurde die Kündigung bekannt. Und die Kündigung hat einfach damit zu tun, dass ich einen sehr spannenden Job in Berlin angeboten bekommen habe und finde, das ist in meinem Alter eine tolle Challenge und eine große Ehre und Freude und das muss man einfach machen.
Also ist nichts dran an den Informationen, die präsent sind, dass eben Pietro Supino ihr Engagement für Frauenquoten nicht gern gesehen hat?
Das ist was ganz anderes. Also es gab Diskussionen nicht inhaltlich zum Thema Frauenquote direkt, sondern darüber, dass wir eine Kampagne gefahren haben. Der Verleger findet, das ist nicht nur für Annabelle, sondern im gesamten Haus nicht die Methode, wie wir damit umgehen sollten. Wir sollten darüber berichten, auch kontrovers, auch subjektiv, aber eben nicht, indem wir sozusagen wie eine Partei aufrufen. Das war in der Vergangenheit anders. Ich bin da auch anderer Meinung gewesen. Wir haben darüber diskutiert. Ich nehme das zur Kenntnis. Es ist sein Verlag und seine Ausrichtung des Verlages. Wenn er das nicht möchte, dann ist das in Zukunft so.
Das ist also nicht der Grund für ihren Abgang?
Nein. Um Gottes Willen, ich finde euch rückgeplötzlich in so eine Ecke, als sei ich so eine Polit-Tante. Ich muss mal dazu sagen, ich habe die Annabelle nicht auf Kurs gebracht. Die Annabelle war immer politisch, die war viel politischer als in den 60er und 70er Jahren nämlich. Und plötzlich stehe ich so als Jeanne d'Arc da, des gesellschaftspolitischen Ansatzes. Ich habe ein durchaus großes Interesse an frauenpolitischen Themen, aber genauso viel Interesse an hochhackigen Schuhen, mit denen man durchs Leben stöckseln kann.
Trotzdem waren ja eben genau diese Kampagnen das Markante an der Annabelle, dass die eben nicht nur berichtet hat, sondern sich engagiert hat.
Ja, man sagt, in meinen 9 Jahren, die ich hier war, gab es 2 Sachen, die ich gemacht habe. Wenn das markant war, dann weiß ich nicht, was war denn die restliche Zeit. Also ich habe pro Jahr 22 Hefte gemacht. Ich glaube, da waren viele spannende andere Themen drin. Wir haben Frauen über 50 ausgezogen, aufs Cover gebracht. Wir haben 10 krebskranke Frauen auf dem Cover gehabt. Wir haben Familien, wir haben ein ganzes Dorf auf dem Cover gehabt, nämlich Guckisberg und ein ganzes Heft diesem Dorf gewidmet. Wir haben so unterschiedliche, spannende, tolle Hefte gemacht, dass ich finde, jetzt mich darauf zu reduzieren, ich hätte eine Waffenpetition und eine Frauenquote-Kampagne gemacht, finde ich ein bisschen doof.
Okay, wir reduzieren Sie nicht. Wir reduzieren Sie nicht, wir wollen Sie auch nicht beleidigen. Als Chefredaktorin, Sie haben es eben auch gesagt, Sie haben erzählt, was Sie für Themen auf dem Cover hatten. Sie haben die Annabelle wieder stärker reingeholt in das Feld der gesellschaftlichen Berichterstattung. Das machen nicht viele Frauenzeitschriften, dass sie eben neben Beauty, neben Mode auch über zum Beispiel Frauen in Schwellenländern berichten oder über Geburtskliniken in Tansania und dann gar noch Geld sammeln für den Aufbau einer solchen Klinik.
Das kann sein. Das ist aber, wie gesagt, habe ich nicht erfunden. Das ist wirklich ein Auftrag, den die Annabelle, den sie sich immer verpflichtet gefühlt hat. Das hat auch viel mit der Schweiz zu tun. Ich finde tatsächlich, das wird mir auch immer wieder bestätigt von den deutschen Kolleginnen, dass wir ein besonderes Blatt machen, also ein ganz umfängliches Blatt, am ehesten vielleicht in der Tradition einer Marie Claire, wie sie mal gedacht war in Frankreich. Das hat sich immer mehr abgeschliffen. Die Frauenzeitschriften sind meiner Meinung nach immer dümmer geworden, was ich sehr bedauere. Weil ich glaube, dass das sehr gut verträgt, dass Frauen eben genau diesen Blick auf die Welt haben. Ich habe ihn zumindest, mein Team hier bei der Annabelle hat das auch. Und wir so ganzheitlich denken und deswegen unsere Welt uns auch so vorstellen und darum auch ein allgemeines Interesse daran haben.
Sagt Lisa Feldmann, Chefredaktorin der Annabelle. Wir werden immer älter. Und das Wachstum an Jahren, das hat auch eine wachsende Anzahl an Fragen zur Folge. Wer soll das bezahlen? Woran liegt's? Und wenn immer mehr Menschen älter werden, verändern sich dann auch unsere Vorstellungen und Ängste in Bezug auf das Alter? Professor Mike Martin forscht zu diesen Fragen. Er leitet an der Uni Zürich das Institut für Gerontopsychologie. Ich habe mich mit ihm unterhalten und ihn als erstes gefragt, wer ist das, der oder die heute 2013 100 Jahre alt ist?
Ja, zu den heutigen Zahlen kann man relativ gut sagen, das sind etwa 1500 Personen in der Schweiz, die 100 Jahre oder älter sind. Von denen sind etwa 85% Frauen. Da gibt es also einen klaren Frauenüberschuss. Allerdings ist der Anteil der Männer auch steigend und wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch sich erhöhen. Das maximale Alter, was bisher in der Schweiz erreicht wurde, waren meines Wissens 115 Jahre oder 114. Weltweit steht der Rekord zurzeit bei 122 Jahren und 164 Tagen.
In den Altersdurchschnitten wird immer wieder klar, Frauen leben länger als Männer. Was machen Frauen anders als Männer? Leben sie gesünder?
Das ist umstritten, woran das genau liegt. Es gibt Untersuchungen, unter ganz bestimmten Bedingungen leben Frauen und Männer in etwa gleich lang. Was wahrscheinlich den größten Teil ausmacht der Erklärung ist, es gibt mehr Männer, die im Laufe ihres Lebens riskantere Verhaltensweisen zeigen. Also es fahren mehr Männer Auto, es sind mehr Männer, die rauchen, es sind mehr Männer, die Drogen missbrauchen. Und das heißt, die Personen werden oft gar nicht alt genug, also überleben es nicht bis zum Alter 75 oder 80, um dann auch allenfalls 100 oder noch älter zu werden. Also das Gesundheitsverhalten spielt wahrscheinlich die größte Rolle.
Aber Fakt ist, immer mehr Menschen werden immer älter. Lassen Sie uns doch ein bisschen Science Fiction betreiben. Wie sieht das denn in 100 Jahren aus? Wer wird 2113 100 Jahre alt?
Das ist genau, warum dieses Thema so interessant ist. Vor 100 Jahren gab es in der Schweiz wahrscheinlich etwa 10 Hundertjährige. Heute sind es 1500. Heute ist die Lebenserwartung der Neugeborenen bereits über 100 Jahre. 103 etwa für die Jungs und etwa 105 bereits für die Mädchen. Das heißt, die Hundertjährigen der Schweiz sind bereits geboren.
Wenn jetzt immer mehr Leute 100 werden, verändert sich dann auch das Bild, das wir vom Alter haben? Viele Leute sagen ja, ich will gar nicht so alt werden.
Das ist, glaube ich, auch das Interessante. Man muss in dem Fall vielleicht eher von der Zukunft nach hinten denken. Wir haben ja jetzt schon praktisch die Hundertjährigen der Zukunft unter uns. Und so wie man 1949 die AHV ja deshalb auch unterstützt hat, dass sie eingerichtet wird, weil man wusste, dass es damit 60 Jahre später ein Vorteil sein würde, so muss man sich heute überlegen, wie muss denn eine Gesellschaft und eine Wirtschaft eigentlich aussehen, dass man auch 100 Jahre alt werden möchte und 100 Jahre alt werden kann. Und das kann eigentlich unser Verhalten heute schon beeinflussen, Arbeitsplatzgestaltung oder an anderen Stellen dort, sich zu überlegen, wie man das machen kann.
Mike Martin, zum Schluss, wo liegen die Grenzen? Eine hohe Quantität an Jahren bedeutet ja nicht automatisch hohe Qualität.
Ja, in der Tat ist die große Herausforderung nicht nur die Lebensspanne, sondern was wir als Gesundheitsspanne nennen, die Gesundheitsspanne zu erhöhen. Da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von Ansätzen, die das besser auch ermöglichen werden. Und vielleicht sind auch zum Teil die heute 100-Jährigen für uns beispielhaft und wir können von denen vielleicht auch manche Sachen noch uns abschauen.
Sagt der Gerontopsychologe Mike Martin. Er hält heute Abend einen Vortrag an der Uni Zürich über die Schweiz der 100-Jährigen im Rahmen einer ganzen Veranstaltungsreihe über Alter ohne Grenzen. Buenos Aires ist, so die landläufige Meinung, die Hauptstadt der saftigen Rindersteaks. Die argentinische Metropole steht außerdem für Tango, Lebenslust und für Krisengeschichten. Denn die Wirtschaftskrise, die Argentinien ab 1998 erschütterte, die interessiert die unterdessen auch krisengeschüttelten Europäer beträchtlich. Die Schweizer Theatergruppe 5 nach Busch hat sich für ihr neues Theaterprojekt nach Buenos Aires begeben. Und dort hatte Lost in Buenos Aires bereits Premiere. Meine Kollegin Elinor Landmann hat mit der Regisseurin Beatrix Bühler über das Stück gesprochen.
Beatrix Bühler, Sie waren für Ihr neues Theaterprojekt in Buenos Aires. Was hat Sie an der argentinischen Metropole interessiert?
Mich hat vor allem interessiert das Phänomen, dass nach der Krise dort anscheinend doch ein extremer Bewusstseinswandel stattgefunden hat, also dass eine ungeheure Improvisationskunst dort besteht, noch so schlimme Dinge, die passieren können und trotzdem die Leute sind, auch wenn sie über ihr Unglück oder ihre schlechte Lage reden, sie sind nie schlecht gelaunt, sie verstehen es zu improvisieren, sie helfen einander. Es ist so wie nach der Krise ist alles möglich.
Erzählen Sie mir ein Beispiel, wer geht wie kreativ und produktiv mit einer Krisensituation um? Was sind Sie da begegnet?
Also zum Beispiel ganz konkret das Hotel Bauten, das ist eine dieser Betriebe, die während der Krise von den ehemaligen Besitzern, die übrigens Schurken waren, zugemacht wurden, Personal entlassen und die Fabrik ist so richtig verlottert. Also da waren Fledermäuse und Ratten drin, alles ist verfallen und da haben die Arbeiter ohne Bezahlung das Ganze wieder instand gesetzt und die betreiben den Laden heute. Jetzt ist es gerade so aktuell die Lage, dass trotzdem dieses Hotel Bauen dem ehemaligen Schurkenbesitzer, der hat das Besitzrecht zugesprochen gekriegt und die machen aber ihren Laden weiter und versuchen, Unterstützung zu kriegen. Also sie geben nicht auf.
Was ist aus dieser Interessenslage, die Sie jetzt beschrieben haben und aus den Geschichten, die Sie gesammelt haben in Buenos Aires, was ist daraus für ein Theaterabend entstanden?
Das ist eine ziemliche Mixtur und zwar aus ganz, ganz puren persönlichen Momenten. Also wenn man so durch so eine fremde Stadt geht, mir persönlich geht es immer so, dann werden eigentlich kleine Dinge, Details, kleine Beobachtungen ungeheuer wichtig. Alles, was einem zu Hause nie auffällt, fällt einem eigentlich, wenn man in der Fremde ist, viel mehr auf. Und wir sind völlig verschiedene Charaktere, wir fünf. Das heißt, der Abend setzt sich auch aus den unterschiedlichen Stimmungslagen zusammen. Und es ist ein Gemisch aus, einerseits ist es ein Krimi, warum gehen wir da überhaupt hin, was haben wir vor? Wir wollen eigentlich die Gelder dorthin zurückbringen, die während der Krise in die Schweiz gewandert sind. Und dann, sobald wir dort sind, gibt es eher so den Charakter des Lostseins, des Verlorenseins. Dann Gespräche, Besuche, zum Beispiel in der Schneiderei Bruckmann, das wird von Frauen betrieben, das ist auch so eine instand gesetzte Sache. Dann aber auch, dass man einsam durch die Straßen geht und seine persönlichen Entdeckungen macht. Dann ganz banale Dinge, also wie auch mal völlig absacken. Also es ist so wie, als ob so eine Stimmungslage und eine Wahrnehmungsweise total verfeinert wird. Man setzt sich aus, also fünf Leute setzen sich aus, sich selbst einer Stadt.
Eine argentinische Kritik dieses Theaterabends, die trägt den Titel Argentinien gesehen durch Schweizer Augen. Sie haben jetzt Premiere in der Schweiz. Was denken Sie, was kann umgekehrt ein Schweizer Publikum mitnehmen?
Wahrscheinlich einerseits auch, wie wir die Schweiz sehen. Wir erzählen nicht nur über Buenos Aires, wir erzählen auch über die Schweiz, wie wir uns hier befinden. Und ich glaube, wir spiegeln so ein bisschen zurück, wir die Globalisierungsmischlinge in der Schweiz. Wir sind ja alles keine echten Schweizer außer einem in dieser Gruppe. Also dieses Phänomen, warum leben wir überhaupt hier in der Schweiz? Was versprechen wir uns davon? Warum bleiben wir hier? Warum gehen wir nicht überhaupt woanders hin? Wobei nach Buenos Aires muss ich sagen, verspüre ich schon manchmal Lust, auch wirklich da einfach dort zu leben. Ja.
Ja. Das kann auch eine Erkenntnis sein. Es geht also um Selbstwahrnehmung, geht um Fremdwahrnehmung.
Und auch um eine ganz naive Wahrnehmung. Das ist vielleicht ausschlaggebend, auch was die politischen Diskussionen um die Krise, um Korruption, alle diese Fragen, die gehen wir mit einer großen Naivität an.
Beatrix Bühler, der Theatertruppe 5 nach Busch. Heute Abend hat Lost in Buenos Aires Schweizer Premiere im Schlachthaustheater in Bern. Heute eröffnet in Hannover die CeBIT. An der weltweit größten Computermesse werden regelmäßig die neuesten Technologien vorgestellt. Und laut CeBIT ist der neue große Trend die Share Economy, also die Ökonomie des Teilens. Nino Gadient hat übers Teilen mit Karin Frick gesprochen. Sie ist Forschungsleiterin des Gottlieb-Duttweiler-Instituts und meint, dass wir zum Teilen geboren sind.
Karin Frick, Sie forschen am Gottlieb-Duttweiler-Institut. Warum ist dieses Teilen plötzlich so wichtig für uns?
Teilen ist sozial und wir sehen nach Jahrzehnten der Individualisierung, dass eigentlich das Bedürfnis der Menschen ist eben auch ganz stark nach Zugehörigkeit. Darum haben die Menschen massenhaft mitgemacht bei Social Media, die uns ja eigentlich mit der ganzen Welt verbinden. Also wir haben Lust am Teilen, weil es sozial ist, weil es uns mit anderen Menschen verbindet, weil es Gemeinschaft schafft. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist natürlich, es gibt auch Nutzen davon, wenn man weniger Geld hat und da kommt die Wirtschaftskrise dazu, dann muss man aus weniger mehr machen und das ist natürlich Teilen eine gute Möglichkeit, zum Beispiel konkret ein Auto zu haben oder mit zu besitzen, ohne den ganzen Kosten von dem Auto selber tragen zu müssen.
Sie haben gesagt, dass wir fast schon geboren sind, um zu teilen. Wie meinen Sie das?
Dass wir teilen, ist eigentlich eine ganz grundlegende Verhaltensweise. Wir lernen teilen, bevor wir lernen zu kaufen. In einer Familie wird eigentlich alles geteilt. Wir würden nicht überleben, wenn wir nicht teilen würden. Das ist auch das Normale. So haben alle alten Gesellschaften funktioniert, lange bevor wir quasi eine Marktsituation hatten.
Können Sie den Zeitpunkt orten, wo quasi dieser Wechsel stattgefunden hat? Also wo man gesagt hat, ja, Besitzen ist eher beschwerend, Flexibilität ist das, was wir jetzt wollen.
Ich denke, die Social Media, die haben eine gute Voraussetzung geschaffen. Die haben sozusagen, mit Social Media haben wir quasi wie neue Praktiken uns angeeignet, wie wir miteinander umgehen, dass wir eben virtuelle Dinge teilen. Und dann kam die Wirtschaftskrise dazu, die vor allem auch in den USA, die sind pragmatisch, die Amerikaner sind trendorientiert, sie wurden auch stärker betroffen durch die Krise als die Schweizer. Also wenn sie verschuldet sind, sich kein Auto leisten können, keine eigene Wohnung, dann suchen sie neue Wege. Das sind schnell die neuen Praktiken entstanden. Die konnten nur so schnell entstehen, weil wir heute eine Infrastruktur haben, eben die Social Media, das Internet, die das auch einfach möglich macht. Es ist auch cool jetzt, es ist ein Lebensstil, also sozusagen weniger zu haben und mehr zu teilen, das zeugt davon, dass man auch smart genug ist, unter ganz unterschiedlichen Bedingungen nicht nur zu überleben, sondern eben auch gut zu leben und das auch gemeinsam mit Freunden, Bekannten, also auch in Gemeinschaft.
Ich stelle mir das irgendwie schwierig vor für die Ökonomie, wenn alle nur noch teilen, dann verkauft man ja gar nichts mehr.
Es entsteht eine neue Ökonomie, ein neuer Wirtschaftszweig zwischen öffentlichem Angebot und privatem Angebot. Man kann das jetzt schon gut beobachten, was im Bereich von Carsharing entsteht. Dieser Markt ist eigentlich am weitesten entwickelt. Und da sieht man jetzt ja auch, wie eigentlich die klassischen Hersteller, Autohersteller in diesen Markt reingehen. Alle großen Automarken sind jetzt irgendwie in irgendeiner Form mit einem Angebot auf diesen Tauschmarkt mit dabei, also es entsteht da sozusagen hybrider Markt. Es entstehen neue Angebote, die entstehen in Konkurrenz zum herkömmlichen Einzelhandel. Da werden wir einzelne Dinge weniger kaufen, aber die entstehen nicht über Nacht und da werden verschiedene Formen sich entwickeln. Einzelne Gebiete werden vielleicht auch wieder sterben, das wird sich abzeichnen.
Was würden Sie als Währung beschreiben in diesem ganzen Prozess von Geben und Nehmen? Da muss es ja was geben, das auch irgendwie eben den Wert dann darstellt.
Das ist meine Glaubwürdigkeit, meine Vertrauenswürdigkeit. Das öffnet einem dann ja Zugang zu Dingen, wo man sagt, die könnte ich mit Geld nicht zahlen, weil das hängt eben davon ab, dass andere mir vertrauen. Also dort gesehen geht es um soziales Kapital und es geht um Reputation als Währung in dieser Tauschwirtschaft.
Karin Frick, die Leiterin der Forschung am Gottlieb-Duttweiler-Institut über das Teilen als Zukunftsmodell. Er steht gerne quer in der Kulturlandschaft, der Innerschweizer Rockmusiker und Filmemacher Luc Gasser. Mit historisierender Alpenfantasy wie Anouk, der Weg des Kriegers oder dem mystischen Archäologen-Krimi Die Nagelprobe ging er meist unbeirrt den Weg des größten Widerstands. Und auch sein jüngster Film ist wieder eine Überraschung. The Making of Jesus Christ heißt er und im Untertitel eine persönliche Spurensuche. Michael Sennhauser hat den Film gesehen.
Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort.
Ein ungewohnt unerwarteter Anfang für einen Luc Gasser-Film. Der Musiker und filmische Autodidakt aus dem Kanton Obwalden erscheint uns Unterländern hin und wieder wie ein Findling, einer jener von eiszeitlichen Gletschern zurückgelassenen fremdartigen Felsbrocken. Dezidiert misstrauisch gegenüber jedem intellektuellen Gehabe, hielt er es bisher eher mit der Wucht der Mythen, der Rockmusik und der entsprechenden Selbstinszenierung. Und auf genau diesem Weg nähert sich Luke Gasser nun der historischen Figur von Jesus Christus an.
Gott selbst steht zu Beginn des Johannesevangeliums, hat sich also in Szene gesetzt. In einer Inszenierung durch einen Menschen namens Jesus von Nazareth. Was aber lief damals für einen Film ab? Ein geschickt inszeniertes Drama? Eine Tatsachendoku? Ein spannendes Roadmovie? Oder eine fulminante Reality-Soap? Leider verpasste man es damals, ein Making-of dieses Films zu drehen.
Genau das hat Gasser nun nachgeholt. In seinem The Making of Jesus Christ stellt er die Fragen des katholisch aufgewachsenen Skeptikers, die Fragen nach den historischen Fakten und der Wirkungsgeschichte Jesu. Er befragt Theologen wie den renommierten kirchenkritischen Eugen Drewermann, aber auch den holländischen Hollywood-Haudegen Paul Verhoeven. Der Regisseur von gehobenem Spielfilm-Trash wie Basic Instinct oder Robocop hat ganz persönliche Ansichten zu Jesus als historischer Figur. Luke Gassers Spurensuche nach Jesus ist ein dokumentarischer Essay, wie er selber sagt.
Es gibt einige Spielfilme, wo Interpretationen sind. Und das würde ich jetzt, glaube ich, nicht wollen machen. Weil, glaube ich, ein Spielfilm ist sehr schwierig, dieser Person, dieser Figur gerecht zu werden. Das ist etwas, wo man so stehen lassen muss. Aber man kann es dokumentieren, man kann Reenactings machen. Das haben wir auch gemacht, nachgestellte Szenen. Das ist aber nicht der gleiche Anspruch, wie man Jesus noch lange reden. Weil das ist irgendwie für mich, seine Stimme zu hören, ist, glaube ich, einfach nicht nötig jetzt auf das ab.
Diese Reenactments mit Schauspielern historisierend, aber dialogfrei nachgestellte Szenen aus dem Leben Jesu pendeln zwischen Bibelepos und Martin Scorseses sehr menschlicher Jesus-Darstellung in The Last Temptation of Jesus Christ. Plus bei den Passionsszenen driftet Gasser ein klein wenig in die Richtung von Mel Gibsons Schmerzensorgie von The Passion of the Christ. Luke Gassers Film bringt weder neue Thesen noch neue Bilder. Er stellt nicht einmal neue Fragen, sondern genau jene, die Gasser gestellt haben wollte. Alles in allem ist The Making of Jesus Christ eine sehr ernsthafte, von einem belesenen theologischen Laien für Laien gemachte, persönliche Suche nach historischen Fakten und ihren gesellschaftlichen Konsequenzen.
The Making of Jesus Christ, der Film, läuft ab heute in den Kinos. Vergessen, das sei wie eine Art von Tod. Das meint die holländische Autorin Connie Palmen. Mit Schreiben gegen das Vergessen beginnt sie 6 Wochen nach dem Tod ihres Ehepartners. Daraus ist ein berührendes Buch über die Trauer und die Liebe geworden. Der Buchtipp von Susanne Sturzenegger.
Ich möchte Ihnen dieses Buch wärmstens empfehlen, auch wenn es stellenweise tief traurig ist und auch wenn man den Seelenschmerz manchmal fast nicht aushält. Logbuch eines unbarmherzigen Jahres von Connie Palmen zeigt allen Trauernden, dass man nicht allein ist mit all dem Kummer und man lernt viel über die Liebe und den Verlust.
Morgens bringt er keinen Kaffee ans Bett, mittags macht er mir kein Spiegelei. Am Tisch schnibbelt er kein Gemüse in winzige Würfel für eine Suppe, hingebungsvoll, ganz Aufmerksamkeit für das, was er gerade in den Händen hat. Knoblauch, Zwiebeln, Möhren, Zucchini, Bleichsellerie. Sein leicht gekrümmter Mittelfinger tanzt in der Luft und raubt mir vor Rührung den Atem. Das Heute krankt am Nicht und nie mehr.
Nicht und nie mehr wird Connie Palmen neben ihrem Mann aufwachen. Und sie schreibt, Trauer ist Verliebtheit ohne Erlösung. Das Buch ist gespickt mit Satzperlen und liebevollen Gedanken. Palmen schreibt gegen das Vergessen, denn Vergessen sei auch eine Art von Tod.
Nach einem Monat schon fängt es an. Zeigen sich die ersten feinen Risse in den Erinnerungen an die 6 Wochen und 3 Tage Krankenbett, die seinem Tod vorangingen. An die erste Woche mit einem toten Mann, an die Wochen danach. Das Verblassen der Erinnerungen hat etwas von einem zusätzlichen Tod, von einem Verrat an der Liebe. Ich muss gegen das Vergessen anschreiben, egal wie.
Connie Palmen ist eine erfolgreiche Schriftstellerin in Holland. Sie schreibt auch sonst persönliche Bücher und bringt damit Intimes an die Öffentlichkeit, was nicht ganz unumstritten ist. Schon mal hat sie einen Mann verloren und über diesen Verlust ein berührendes Buch geschrieben. Sie bewegt sich zwischen Realität und Fiktion, ist radikal und nimmt kein Blatt vor den Mund, auch wenn sie von sich selber schreibt. Sie schont sich nicht und bekennt, dass sie ohne ihren Mann nur ein halber Mensch sei. Und das Leben in der Trauer nennt sie quasi Leben. Auch ihr Partner Hans van Mierlo stand in der Öffentlichkeit. Er war ein bekannter und beliebter holländischer Politiker. Er hat in den 60ern mit der Politik angefangen und war später Außenminister der Niederlande. Palmen und van Mierlo verband eine große symbiotische Liebe. 10 Jahre konnten sie das Zusammensein genießen. Mit 78, 4 Monate nach der Heirat mit Conny Palmen, ist er an einer Leberkrankheit gestorben. Nun sind 3 Jahre seit van Mierlos Tod vergangen. Es gehe ihr heute gut genug, sagt Conny Palmen.
Logbuch eines unbarmherzigen Jahres heißt ihr Buch. Erschienen ist es im Diogenes Verlag.
Das Schauspiel des Berner Theaters Konzerttheater Bern ist zum renommierten Heidelberger Stückemarkt eingeladen worden. Und zwar mit der Inszenierung von Philipp Löhles Trilogie der Träumer in der Inszenierung von Jan-Christoph Gockel. Der Heidelberger Stückemarkt ist das wichtigste Festival der deutschen Dramatik und es kürt jedes Jahr das Stück des Jahres. Die Staatsgalerie Stuttgart hat eine mittelalterliche Mariendarstellung an die Erben des Galeristen Max Stern zurückgegeben. Der jüdische Kunsthändler musste sein Bild Maria mit Kind um 1938 unter Druck verkaufen. Das ergaben die Nachforschungen des Stuttgarter Museums, das das Bild seinerseits nach dem Krieg aus einer Privatsammlung ankaufte. Aus Sterns Sammlung fehlen noch rund 400 weitere Werke. Diese erste Rückgabe könnte, so vermuten Experten, weitere Rückgaben auslösen.
Prominenz im Originalton heute in den Feuilletons. Wer gibt sich die Ehre, Elinor Landmann?
In der Süddeutschen Zeitung ist heute ein großes Interview mit dem Philosophen Slavoj Žižek zu lesen. Der umstrittene linke Gegenwartsanalytiker wird eingeführt als, Zitat, Problembär, der gerne mit dem Unkorrekten kokettiert und keine Angst vor scheinbaren Widersprüchen hat. Er erklärt auch schon mal Hegels Phänomenologie des Geistes mit Lady Gaga. Žižek beweist in dem Gespräch, dass er mit Hingabe das gedankliche Zickzack pflegt. Hauptsächlich geht es in dem Gespräch um die verzweifelte Lage der Linken in der Finanzkrise. Und davon handelt auch Žižeks neues Buch Das Jahr der gefährlichen Träume. Zitat Žižek: Traditionell hat die europäische Linke doch immer gesagt, warten Sie ab, bald gibt es eine Krise, dann sind wir dran. Jetzt ist Krise, aber wer wirklich überhaupt keine Antworten hat, das ist die Linke. In ihrem Köcher steckt nur ein bisschen moralische Kritik. Wir stehen vor völlig neuen Problemen und die kommen mit ein paar aufgewärmten Rezepten von Keynes. Žižek kritisiert des Weiteren ausführlich die Occupy-Bewegung, Zitat, dieses ganze Gerede von wegen, wir brauchen keine Anführer, wir sind die Multitude, das ist totaler Mist. Was die Linke braucht, ist genau das, eine zentrale Macht und einen charismatischen Chef, Zitat Ende. Occupy, schließt Žižek, habe den Alltag nicht verändert und trotzdem vermisst der Philosoph nicht die vielbeschworenen konkreten Vorschläge. Ein letztes Zitat, wir brauchen heute gerade keine konkreten Vorschläge. Was uns fehlt, sind die Worte. Was ist zum Beispiel in China los? Ist das bloß eine neue Stufe des autoritären Kapitalismus oder etwas völlig Neues? Und welchen Einfluss werden die Erkenntnisse der Biogenetik auf unsere Ethik haben? Sobald Sie heute zu irgendetwas Stellung nehmen, stehen Sie knietief in philosophischen Fragen. Mehr davon im großen Žižek-Interview heute in der Süddeutschen Zeitung.
Knietief in philosophischen Fragen stehen oder aber in Baden englische oder französische Bücher besorgen.
Die Aargauer Zeitung berichtet heute über Le Petit Bookshop in Baden. Die kleine Badener Buchhandlung ist spezialisiert auf englische und französische Bücher und damit ist dieser Buchladen so etwas wie ein Einzelfall, denn die fremdsprachigen Buchhandlungen in den größeren Städten, die schließen nach und nach. Die Badener Buchhandlung behauptet sich trotz Krise im Buchmarkt, trotz fehlender Buchpreisbindung und trotz Druck auf die Umsätze durch den starken Franken. Die beiden Chefinnen von Le Petit Bookshop geben im Bericht aber auch unumwunden zu, man müsse ein wenig verrückt sein, um heutzutage eine Buchhandlung zu eröffnen. Mehr über diesen Badener Anlaufpunkt für Heimwehfranzosen, für lesebegeisterte Engländerinnen und sprachversierte Schweizer heute in der Aargauer Zeitung.
Sekunden Wissen.
Es gibt sie in Tourismusbüros, am Bahnhofschalter oder im Fitnessclub. Leporellos, also Faltprospekte. Was hinter dem Werbezettel steckt, das weiß Nadja Fischer.
Der Vorzug von Leporellos liegt auf der Hand. Sie bieten viel Information und sind trotzdem handlich, wird auch der lange, mit Text und Bildern bedruckte Papierstreifen zusammengefaltet wie eine Ziehharmonika. Wer ein Leporello zur Hand nimmt, weiß nicht, was ihn erwartet und öffnet es darum unweigerlich. Das Leporello spielt mit unserer Neugier und überrascht uns häufig, nämlich dann, wenn die Rückseite noch mehr Informationen birgt. Die kleinen Faltbroschüren sind so populär, dass heute beim Wort Leporello kaum mehr jemand an den eigentlichen Namensgeber denkt. An Leporello, den Diener von Don Giovanni aus Mozarts gleichnamiger Oper. Leporello führt für den Frauenhelden Don Giovanni eine Liste mit all seinen Eroberungen. Als die Zahl einige hundert übersteigt, lässt sich der findige Diener das platzsparende Faltsystem einfallen. Welch eindrückliches Ausmaß seine Liste angenommen hat, wird schon im ersten Akt der Oper klar, als Leporello der vornehmen Donna Elvira, einer ehemaligen Geliebten von Don Giovanni, die Liste entrollt. In Italia 640, in Lombardia 203, 100 in Francia, in Turchia 91. 640 Eroberungen in Italien, 231 in Deutschland, 100 in Frankreich, 92 in der Türkei. Das Ziehharmonikasystem drängte sich angesichts der Damenmenge wahrlich auf. Weil Mozarts Don Giovanni zu den populärsten Opern überhaupt zählt, setzte sich der poetische Begriff Leporello durch und bezeichnet bis heute den praktischen, doch an sich profanen Faltprospekt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.